Schaut ihr gern Filme? Wenn ihr gern Filme oder Serien schaut, dann da gibt es ja auch spannende Filme, in der manche Leute richtig dumme Sachen machen. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe von Leuten, die gehen nachts raus, sind irgendwie im Wald und irgendwie bekommen sie Angst, sind irgendwie in Bedrängnis und ihnen fällt nichts Besseres ein, als sich aufzuteilen. Es gibt super viele Filme, wo das passiert und wo dann am Ende die Leute allein im Wald alleine sind. Oder ein anderes Beispiel, ein Haus und man hört, draußen ist irgendwas, irgendjemand könnte sein, man hört Geräusche draußen und jemand ist allein zu Hause und er hat nichts Besseres zu tun, als allein nach draußen zu gehen und das sichere Haus zu verlassen. Und natürlich als Fernsehzuschauer weiß man dann, na klar, das kann ja nur schief gehen. Jemand allein draußen im Wald im Dunkeln. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal allein draußen, allein im Dunkeln warst. Mir war das jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen, da war es abends um 9:30 und ich habe gemerkt, ich will noch irgendwas machen und dachte, ich gehe noch mal eine Runde joggen und bin gleich losgelaufen, ohne irgendwie groß nachzudenken und bin so meine übliche Joggingstrecke gelaufen und habe dann gemerkt, die geht zuerst richtig schön durch Lusern durch, wo alles schön beleuchtet ist und dann aber auch eine recht größere Strecke durch den Wald. Und ich hatte jetzt kein Handy, kein Licht, kein nix dabei. Und das war jetzt nicht eine Strecke, wo ein breiter Weg ist und wo man noch gut sehen kann beim Mond, sondern wo es richtig, richtig dunkel ist. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast, dann so richtig dann im tiefen, dunklen Wald zu sein. Und auch als erwachsener Mensch ist einem dann schon ein bisschen mulmig zumute. Plötzlich hört man irgendwelche Geräusche, plötzlich weiß man nicht, bin ich noch genau eigentlich auf dem richtigen Weg oder vielleicht auch nicht. Plötzlich kommen Gedanken so hoch wie, gibt es in Thüringen eigentlich Wölfe? Und was würde ich am besten machen, wenn mir so ein Wolf begegnen würde? Hätte ich da irgendeine Chance? Und ich merke, ich laufe wieder einen Zacken schneller und bin an sich froh, wieder auf einer asphaltierten Straße zu sein. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Wald oder vielleicht irgendwo anders warst, wo es richtig dunkel war und du gemerkt hast, es ist ein bisschen mulmig geworden. Es geht heute um das Thema eines dunklen Tales. Und natürlich ist in diesem Fall nicht nur das dunkle Tal so gedacht, dass man selbst im Wald ist, sondern auch, dass man sich im übertragenen Sinne im dunklen Tal befinden kann. Ähnlich wie der BVB gestern zum Beispiel, der, glaube ich, in einem sehr dunklen Tal war, wo er dann 4-0 verloren hat. Aber vielleicht kennt ihr auch andere dunkle Täler, die vielleicht ein bisschen für uns ernstzunehmender sind. Beziehungen, die irgendwie verzwickt sind und man sie irgendwie verrannt hat und merkt, das ist so, ich weiß nicht mehr weiter. Krankheit, die kommt und man nicht fliehen kann, nicht weiß, wie geht das weiter. Und die Angst steigt hoch. Probleme auf der Arbeit, wo man keine Lösungen sieht und sagt, wie kann das weitergehen? Angst vor Entscheidungen, die getroffen werden müssen und wo A und B beides gleich schlecht oder unklar sind. Oder die Angst vor der eigenen Vergänglichkeit. Ich denke, das kennen wir alle. Gedanken, die oft auch im Herbst vielleicht kommen, so eine Art Herbstdepression, was kommt. Manche sind da ein bisschen anfälliger als andere, aber wo man merkt, dass es die dunkleren Tage sind und man merkt, man fühlt sich oft in dunklen Tälern. Man empfindet sich in Gedankenwelt wieder, wo man sagt, wie komme ich hier raus? Und es ist dunkel. Ich hatte hier eigentlich ein schönes Bild im Hintergrund gemacht, aber das ist noch viel zu dunkel für unsere, also das ist da, aber man sieht es nicht, weil es einfach zu dunkel ist. Solche dunklen Tage, dass man sie fast nicht sehen kann, kennen wir das. Und dann gibt es natürlich verschiedene Arten. Es gibt da Täler, an denen sagt man, konnte ich so dumm sein, da reinzukommen? Hab mich verzwickt, hab mich verrannt. Und dann gibt's Täler, die kommen ein und überfahren einen, ohne dass man irgendwas nur dafür kann. Die über einen hineinbrechen, wie eine Welle, und man plötzlich sich wiederfindet und sagt, wie komme ich hier raus? Was kann ich hier machen? Wir befinden uns in der Predigreihe um den Psalm 23. Und wir hatten in den letzten Wochen, ging es um sehr positive Dinge. Grüne Auen, frisches Wasser von einem guten Hirten, der uns führt und der Gutes für uns will. Der weiß, wo das Gute ist und uns dahin führen will. Und heute geht es um den Psalm 23, Vers 4. Ich habe den ja bisher immer mit euch gemeinsam gelesen, das machen wir heute zum Schluss. Heute mal erstmal nur den Vers 4, den kannst du mal vorne anzeigen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ein Vers, der im finsteren Tal spielt, genau an dem Punkt, wo wir oft vielleicht nicht weiter wissen, das andere vielleicht auch gar nicht so sehen können, aber wo wir drinstecken und sagen, ich weiß nicht weiter. Und ich möchte im ersten Teil dieses Tal ein bisschen mehr betrachten und wie wir uns in unserem Tal fühlen oder wie wir normal da handeln und dann im zweiten die Perspektive des Hirten reinnehmen, die Perspektive, die im zweiten Teil des Satzes ist. Die Frage ist natürlich, wenn man sich im Tal befindet, woran merke ich das? Es gibt natürlich Möglichkeiten, das ist klar, ich bin in einer Depression, ich fühle mich blöd und alles ist schwarz um mich rum. Aber ich glaube, manchmal merkt man das gar nicht unbedingt. Und es hat es so beschäftigt im Alltag, dass man gar nicht merkt, wie Dinge grau werden. Angst vor Unbekannten, Bedrohungen, die für dich reinkommen. Was kommen dir da für Bilder, wenn du in die letzten Wochen denkst? Kennst du Angst? Kennst du Sorgen? Wie ist unsere Reaktion darauf? Als ich vor 2 Wochen im Wald unterwegs war, da gab es ein paar Reaktionen. Die erste Reaktion darauf, dass ich im Wald war, war, dass, wie gesagt, das Angstgedankenkarussell losging. Da kommen Gedanken, wie gesagt, gibt es hier Wölfe? Und sag mal, ist dieses da hinten, ist da dieser Schatten, könnte das nicht irgendwas sein? Hat sich da was bewegt? Habe ich gerade was gehört? Und wie hört das eigentlich an? Gedanken, die zum Rasen anfangen. Oder was wäre, wenn ich vom Weg ein bisschen abkomme und gegen den Ast renne? Ich meine, ich stelle mich beim Joggen nicht so blöd an, aber so Gedanken, die im Dunkeln dann plötzlich rattern und man die nicht vielleicht nicht unbedingt aufhalten kann. Wir hatten jetzt die Woche im Hauskreis das Thema Sorgen und da haben wir uns beide auch ausgetauscht zusammen, wo wir auch gemerkt haben, es gibt das, dass man nachts, abends im Bett liegt, dass man und der Kopf anfängt zu rattern, man sich Sorgen macht, man nicht weiß, wie es weitergeht, man merkt, dass man irgendwie so in so einem Loch drin steckt. Was ist noch eine Reaktion, die wir vielleicht machen können? Also das habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber was auf jeden Fall eine Reaktion sein kann, ist, dass man zum Summen und Singen anfängt. Das ist ja so eine Sache, wenn man im Wald ist und man will die ganzen Geräusche eigentlich nicht hören, also fängt man an zu summen und zu pfeifen und macht ein bisschen Geräusche und eigentlich nur, dass man das übertönt, bloß keine Geräusche zu hören, bloß nicht, dass man was Böses hört, dass man sich wägt, dass doch alles gut ist. Wir lenken uns ab in unserem Alltag. Wir summen vielleicht nicht wirklich, sondern aber machen ganz viel nebenbei. Dann machen wir das und versuchen uns abzulenken. Ja, das wird schon vorbeigehen. Bloß ablenken, bloß verdrängen die schlimmen Sachen und so tun, als wären sie nicht da. Und mit der kleinen Hoffnung, dass so vielleicht die Probleme sich von selbst lösen. Und eine dritte Möglichkeit, eine Reaktion, die wir vielleicht an den Tag legen könnten, ist dieses 1-2 km/h, die wir vielleicht schneller laufen, um schnellstmöglich durch das Tal durch zu sein. Die Flucht, das Vermeiden. Das kann im echten Leben, kann das sein, dass wir uns vielleicht falsche Hoffnungen machen für Dinge. Dass wir sagen, ich muss möglichst schnell durch diese Phase meines Lebens durchkommen. Und ich mache mir Versprechungen, wenn ich nur eine neue Beziehung habe, wenn ich nur erstmal einen neuen Job habe, wenn ich erstmal diese eine blöde Eigenschaft von mir abgelegt habe, dann bin ich aus dem Tal raus und dann geht's besser. Wie oft machen wir uns solche falschen Hoffnungen und sagen, nur das muss passieren und dann ist mein Leben wieder super. Dann bin ich wieder aus dem Tal raus, dann bin ich wieder bei Sonnenschein und alles ist super. Wie oft wollen wir da nicht einfach losrennen und das, wo wir sind, hinter uns lassen, ohne es wirklich zu verarbeiten? Jetzt kommt aber der gute Hirte ins Spiel. Es heißt hier nach dem, und ob ich schon wandert im finsteren Tal, steht, fürchte ich kein Unglück. Stell dir Folgendes vor, du würdest an meiner Stelle durch den Wald joggen und hättest dich vollkommen verrannt. Und du hättest an meiner Stelle aber ein Handy dabei gehabt mit noch 2% Akku und hättest, wieso auch immer, mich angerufen. Du bist im Wald, hast Schiss und rufst mich an. Und ich sag dir, Du, also wenn ich in einem dunklen Tal wandere, ich fürchte mich nicht. Und dann ist der Akku leer und es ist vorbei. Dann können wir auch sagen, na danke, Micha. Also das ist ja mal ein super Rat, dass du dich nicht fürchtest, wenn es dunkel ist. Na klasse. Aber genau das steht hier. Es steht hier, dass der Schreiber dieses Psalms, er fürchtet sich nicht. Der ist wohl so ein super Typ. Er fürchtet sich nicht. Na klasse, was kann das für uns ein Trost sein? Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo es heißt, fürchte dich nicht. Und aktiv, nicht, es gibt keinen Grund zum Fürchten, sondern fürchte dich nicht, es ist zuzusagen. Aber wenn du im Tal drin bist, ist das nicht so leicht, sich einfach mal, zack, nicht zu fürchten. Einfach mal kurz den Hebel umlegen, na gut, dann fürchte ich mich halt nicht. Das ist schwieriger. Wir hatten als Kinder, war ich öfters auf so einer Kinderfreizeit, auf so einem Jungscharlager. Und diese Freizeit war am Gelände neben einem Waldfriedhof. Und ein Waldfriedhof hat die Eigenschaft, in einem Wald zu sein. Und wie der Name schon sagt. Und wenn wir dann abends dann am Lagerfeuer waren, kam dann immer die Zeit, so, jetzt machen wir mal eine Mutprobe. Und da ging dann an dem Friedhof entlang so ein Weg. Und ich weiß nicht, wieso das so sein muss, aber nachts haben da alle Lichter geleuchtet. Also diese Grabkerzen leuchten alle und es ist so gruselig. Es war so gruselig, das nur zu sehen, so sich diesem Friedhof zu nähern und diese ganzen roten Lichter da zu sehen und diese großen Schatten, die da geworfen haben. Dann haben wir uns immer mal da hingestellt und dann hat der Gruppenleiter gesagt, so, jetzt könnt ihr diesen Weg lang gehen, ungefähr 100 Meter, da hinten wartet dann jemand auf euch. Und ihr könnt entweder alleine gehen oder zusammen. Ratet mal, ob ich allein oder zusammengegangen bin. Es war wirklich super gruselig, aber was mir da wirklich geholfen hat oder was so eine einfache Sache ist, zusammenzugehen. Also keine Angst, wir mussten das nicht machen. Das war jetzt nicht so eine schlimme Freizeit, sondern es hat auch in dem Sinn auch ein bisschen Spaß gemacht. Aber ich glaube, dass genau das ist. Wenn es nur heißt, fürchte dich nicht, dann können wir damit nicht viel anfangen. Aber der Satz geht weiter. Denn du bist bei mir. Und ich glaube, dass das der Kern dieses Verses ist. Denn du bist bei mir. Ich bin eben nicht alleine. Ich bin nicht alleine in meinem Tal. Ich bin nicht alleine dort in meinem Bett, wo sich alles um meinen Kopf, um schlimme Gedanken dreht. Ich bin nicht allein in meinem Karussell. Ich bin nicht allein im Wald, sondern Gott, du bist bei mir. Und vielleicht habt ihr schon mal erlebt, wie der Unterschied ist, alleine durch sowas Dunkles zu gehen oder zusammen. Zu wissen, da ist jemand, der da ist. Und da heißt es, denn du bist bei mir mit deinem Stecken und Stab und die trösten mich. Ich habe mich mal gefragt, ist das irgendwie nur so eine lyrische Formulierung, dass mal Stecken und Stab ist ja eigentlich an sich das Gleiche, dachte ich. Und so. Aber an sich sind das zwei verschiedene Dinge. Der Stecken ist an sich eine Art, kann auch als Knüppel oder als Waffe übersetzt werden. Also der Hirte, der hat eine Waffe und diesen Hirtenstab, den man kennt. Und damit ist er neben dir. Die Waffe ist natürlich klar, um mich zu verteidigen, um zu kämpfen. Wenn ich am Friedhof entlanglaufen muss und dann die bösen Jugendlichen kommen, um den Überfall zu machen, dass jemand bei mir ist, der sich mich verteidigen kann, der Kraft hat. Der dort, wo ich in Krankheit bin, dort, wo ich im Kummer bin, Sorgen habe, da ist jemand, der kämpft für mich. Da ist jemand, der ist auf meiner Seite. Und das Zweite, der Stab, der Hirtenstab. Der Hirtenstab ist der große Stab, den der Hirte immer trägt. Wo man als Schaf schon ganz weit sieht, aha, da wo der Stab ist, da wo der große Stab ist mit dem Gebogenen, da geht's lang, da ist der Hirte. Und das ist die richtige Richtung. Der Hirte, der Hirtenstab, der mir Orientierung gibt. Der mir sagt, ich bin da, ich gebe dir Halt. Ich bin mit meinem Vater früher viel geklettert. Also als ganz kleines Kind, sind wir rumgekraxelt und auf jeden Baum und auf jedes Gerüst drauf geklettert. Und es war oft so, dass mein Vater gesagt hat, mach nur, ich bin da. Und wenn ich dann mal gefallen bin, es war früher noch mehr, dass er mich dann gefangen hat und meinte, oh krass, es klappt wirklich. ich fall und ich werde gefangen. Ich fall und ich werde gefangen. Und später war es dann so, nur zu wissen, aha, er ist da, er sieht mich. Und selbst wenn ich dann fall und ich auf den Boden fall, ist da jemand, der mir helfen kann. Ich bin da, sagt der gute Hirte. Ich bin da und du bist nicht allein. Ich glaube, es ist oft schwierig, das zu sehen. Und es gibt viele Leute, die sich den Psalm 23 rausgesucht haben, um den in schlimmen Zeiten sich vor und vorzulesen, vorzusagen und durchzubeten. Um zu sagen, an dem will ich mich festhalten. Es ist nicht eine Sache, wo man einfach sagt, oh klar, zack, und ich kann den guten Hirten sehen, zack, und ich habe keine Angst mehr, sondern eine Sache, die man verinnerlichen muss. Diese Worte, die schon so vielen Leuten Trost gespendet haben, können auch mir, können dir Trost spenden, wenn wir uns in unserem Tal befinden. Dieses Tal wird hier als Tal geschrieben. Da steht nicht Höhle, da steht nicht Sackgasse, da steht nicht Loch oder sowas, was nur in eine Richtung geht. Das heißt Tal. Ein Tal ist ein ziemlich dunkler Ort, aber ein Tal hat ein Ende. Es gibt Hoffnung. Ein Tal hat einen Ausgang und es geht weiter. Ich weiß nicht, ob du dich gerade in einem Tal befindest und sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Will ich dir zusprechen, Gott ist bei dir, der gute Hirte ist bei dir und es gibt einen Ausgang. Es gibt Hoffnung, es gibt Licht, es gibt ein Ende, wo die Dinge zu Ende gehen und wo der gute Hirte wartet. Und ich greife jetzt mal in die nächsten Gottesdienste schon mal ein kleines bisschen vor, weil Simon, du kannst mal die nächste Folie nochmal machen, weil da heißt es im nächsten Vers, den wir nächste Woche haben, du bereitest vor mir einen Tisch. Du bereitest vor mir einen Tisch. Was für ein schönes Bild, zu sagen, ich wandere durch ein finsteres Tal, aber du bereitest mir am Ende einen Tisch. Einen Tisch und du lädst mich ein in dein Haus. Da ist es warm, da ist es hell, da brauche ich keine Angst haben, da habe ich alles, was ich brauche. Was für ein wunderschönes Bild auch für Abendmahl, was wir feiern wollen, was wir jetzt feiern wollen, dass Gott den Tisch bereitet hat für uns. Und das Spannende ist, obwohl wir uns noch in unserem Tal befinden, obwohl wir uns noch in manchen Sorgen befinden, ist der Tisch vorbereitet und er sagt, ich warte auf euch. Und es ist ein Bild natürlich für die Ewigkeit, wo er sagt, einmal werden wir alle am Tisch sitzen, werden uns freuen und es wird kein dunkles Tal mehr geben, es wird keine Träne mehr geben, es wird kein Leid, es wird nichts mehr geben. Und dieses Bild, das ist das, wo wir uns am Abendmahl festhalten, wo wir sagen, das feiern wir jetzt schon, dass Gott sagt, ich bereite dir einen Tisch vor. Und wir Trost finden können im Brot und im Traubensaft, indem wir das Essen uns bewusst machen, was Jesus für uns getan hat, damit wir in diesem Tal nicht verloren sind, sondern Hoffnung haben dürfen. Stefan, du kannst schon mal nach vorne kommen. Wir wollen euch gern einladen, jetzt gleich das Abendmahl mit uns gemeinsam zu feiern. Wir haben hinten an den beiden Tischen, könnt ihr zu sechs ungefähr kommen. Also ihr müsst nicht als Sechsergruppen kommen. Geht einfach hin und mal schaut, dass da ungefähr sechs Leute so immer sind, dass das nicht zu viele sind. Und dann wollen wir da gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wenn du für dich sagst, ich möchte das, ich möchte Trost finden, ich möchte diesen guten Hirten kennenlernen, ich möchte mit diesem guten Hirten Kontakt haben, ich möchte dieses Bild annehmen, mich auf eine Hoffnung zu haben und mich auf dieses Festmahl zu freuen, dann bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und wir wollen jetzt gemeinsam den Psalm 23 beten und ich bitte euch dazu, jetzt mal aufzustehen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Amen.